Das Gebet von der Silvi war richtig, vielen herzlichen Dank. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch schon bemerkt habt, mit Sicherheit, dass man auch Gnade braucht zum Zuhören. Wir wollen nicht zu denen gehören, wo es in der Bibel heißt, dass Satan kommt und das Wort wieder wegnimmt und es wird einfach vergessen, sondern dass es in die Tiefe fällt, ja, und auch etwas bewirkt. Und das ist auch mein Ansinnen heute Morgen. Ich habe ein Thema aus dem großen Thema der sogenannten biblischen Lebensbilder. Da könnte man leicht auf die Idee kommen und sagen, nur je, wieso sollen wir uns jetzt im Jahr 2021 mit so ollen Kamellen beschäftigen? Aber Tatsache ist, dass uns diese ollen Kamellen eben nicht interessieren, sondern etwas, das über die ganze Menschheitsgeschichte, die Jahrtausende hindurch bis zu uns heute und hier, heute Morgen, immer dasselbe bleibt. Und zwar, es geht um unser menschliches Herz. Das ist nicht der vierkammerige Muskel, der unser Blut durch den Körper pumpt, sondern es geht um dieses Herz, das man geistlich, psychisch verstehen muss. Der Sitz unserer Personalität, der Sitz unserer Gefühle und so weiter und so fort. Der Platz, wo wir Entscheidungen treffen, das Gewissen wohnt gleich nebenan und so weiter. Und deshalb ist, wenn wir einen Menschen betrachten aus dem Alten Testament, ist es sehr wertvoll, weil wie gesagt, gemordet wurde damals wie heute, Ehebruch, man Kriege geführt, die ganze Palette rauf und runter, das gab es früher und gibt es heute. Die Person, um die es heute geht, heißt Kaleb. Und Kaleb, weiß ich, vielleicht hat jemand schon diesen Namen gehört, der fällt nicht unbedingt auf, es sei denn, ihr habt die Angewohnheit, durch die ganze Bibel zu lesen, dann kommt er automatisch vorbei. Und sein Name ist nicht unbedingt schmeichelhaft für einen Juden, denn Kaleb bedeutet Hund. Aber ich habe das gelesen in einem Namenslexikon, da dachte ich, ups. Aber dann steht dran, eigentlich der Fasser. Und alle die von euch, die schon mal einen Hund besessen haben oder besitzen, ihr kennt dieses Kommando Fass. Ja, also das hat mit Zupacken zu tun. Und ich glaube, das trifft eher die Persönlichkeit dieses Mannes. Er war einer der 12 Fürsten des Volkes Israel. Er hatte somit eine Vorbildfunktion und die Leute, die hörten auf ihn. Die Situation war die, das Volk Israel kommt aus Ägypten, durchquert das Rote Meer und ist innerhalb weniger Tage eigentlich an der Grenze, distanzmäßig, aber sie haben sich ja eine ganze Zeit aufgehalten am Sinai. Und auf jeden Fall waren sie vor den Toren sozusagen des Landes Kanaan. Und da lesen wir in 4. Mose Kapitel 13, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für einen Stamm seiner Väter soll dir aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israels waren. Also Israel war fertig zum Einmarsch in das Land Kanaan, das Gott ihnen ja versprochen hatte. Und davor aber kommt etwas, das sich auch bis zum heutigen Tag übrigens nicht geändert hat, dass zunächst einmal die 12 ausgesandt werden, als man würde heute sagen, früher, als ich bei der Bundeswehr war, da gab es diese Fernspäher. Also es waren eigentlich Elitesoldaten, die sich hinter den feindlichen Linien aufgehalten haben und Gelände- und Feindaufklärung durchgeführt haben. Heute ist das natürlich auch durch die Technik und seine große Hilfe, ja, da brauchen wir dann nicht immer Leute schicken. Und in den Versen 17 und folgende, da wird dann beschrieben, was Mose wissen möchte. Ist das Volk, also gibt es viele in diesem Volk oder wenige? Sind sie stark oder schwach? Wohnen sie in Städten oder Lager oder Festungen? Ist das Land fett oder mager, wo Bäume darin sind und alles Mögliche? Und dann heißt es im Vers 20, seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Und sie zogen also und sie fanden dann im Vers 23 ein Tal, das nannten sie Eschkol, und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen. Dieser Ort nannten sie Tal Eschkol wegen der Traube, die die Söhne Israel dort abgeschnitten hatten. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Sie waren also 40 Tage lang, das muss man sich mal vorstellen, zu 12 unterwegs und haben das Land ausgekundschaftet und sind nicht entdeckt worden, obwohl sie Tag für Tag in Lebensgefahr gewesen waren. Und nun ist klar natürlich, jetzt geht es an das Berichterstatten. Da ist auch im Vers 26 die Rede. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran und nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihnen und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist die Frucht. Meine Mutter hatte eine nicht handtaschenkompatible Bibel. Die war also knapp 30 cm hoch, 25 cm breit und dick und vor allen Dingen schwer. Und ich habe meine Jugendzeit bis zum Schulbeginn in Stuttgart verbracht und da sehe ich mich tatsächlich heute noch, ich war wahrscheinlich so um die 5 Jahre alt, auf dem Boden sitzen und diesen Kavenzmann von Bibel vor mir auf dem Boden liegen und da habe ich diese wunderschönen Bilder angeguckt. Die wurden gezeichnet von einem Julius Schnorr von Karolsfeld. Der lebte 1794 bis 1872. Und jetzt bitte ich Sie mal, dieses Bild von dieser Traubengeschichte an die Wand zu werfen. Das ist das Bild aus der Bibel. Sieht man das, ja? Und immer wenn ich irgendwo hinkomme in der Bibel und beschäftige mich damit, dann kommen mir diese vielen, vielen Bilder, das gibt viele, ja, man kann das nachschlagen übrigens im Internet, weil das einfach so eindrücklich war für mich als Kind. Nun, die Spione, die sprachen von einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Das ist natürlich nicht wirkliche Milch und wirklicher Honig, schon leider das Fortkommen. Ne? Stell dir vor, der Boden wäre hier so 10 cm mit Honig. Ja? Das ist natürlich eine Metapher, ein Beispiel, das Begriffe benutzt, um etwas anderes zu erklären. Wenn ich zum Beispiel sage, Wüstenschiff. Wir alle wissen, was ein Wüstenschiff ist. Ja? Das sind Kamele. Oder wenn ich sage, Mimose. Gut, es kann eine Blume sein, aber im Kontext ist es ein empfindlicher Mensch, das ist eine Mimose. Ja. Und das andere wäre noch, so und so ist von uns gegangen. Da wissen wir, diese Person ist gestorben. Also das sind alles Metapher. Milch und Honig steht also für ein blühendes, fruchtbares Acker- und Weideland. Die Männer hatten mit eigenen Augen gesehen, was Gott ungefähr 700 Jahre dem Abraham prophezeit hat. Dass er in ein Land kommen wird, das eben von Milch und Honig überfließt. Und jetzt ist es zum Greifen nahe. Eine Münze hat zwei Seiten. Auch das ist eine Metapher. Da meinen wir, das ist einmal positiv und einmal negativ. Das Positive haben wir bereits gesehen. Land von Milch und Honig. Aber die andere Seite, die beginnt im Vers 28, ganz und gar unscheinbar, mit dem Wörtchen allerdings. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Das kommt eigentlich ziemlich unschuldig daher, dieses Wörtchen allerdings. Aber wenn das steht, oder nur, oder aber, oder obwohl, dann wissen wir, jetzt kommt eine Einschränkung. Zum Beispiel, die Wohnung ist schön, allerdings ist sie für uns zu klein. Allerdings. Und jetzt sind wir sozusagen an der Wasserscheide dieser Geschichte schon angekommen. An dem Knackpunkt dieser Geschichte, am Mittelpunkt dieser Geschichte. Denn die Frage ist jetzt, was jetzt? Auf der einen Seite das herrliche Land, das Gott versprochen hat, und auf der anderen Seite mächtige Feinde. Glaube oder Unglaube, Gehorsam oder Ungehorsam, Kanaan oder Wüste, wirkliches Leben oder eine nationale Katastrophe, alles oder nichts, Leben oder Tod, stand in dieser Situation auf dem Spiel. Und auch wir können in eine Situation kommen, wo wir eine schwerwiegende Entscheidung treffen müssen. Und ich bin mir sicher, dass wir wie Kaleb genauso gut auf den lebendigen Gott vertrauen können und auf seine Verheißungen und auf die Gegenwart des Heiligen Geistes. Als die Männer das gesagt, dem Volk gesagt haben, Mose und dem Volk, da wurden sie unruhig. Vers 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber es waren ja 12, die ausgesandt wurden. Wer eigentlich im Hintergrund immer mitläuft, im Moment, das habe ich jetzt in der Predigt nicht so hervorgehoben, das ist der Josua. Josua und Kaleb, die beiden, die waren auf der Seite und die 10 anderen Fürsten auf der anderen Seite. Und diese 10 Fürsten, die von der anderen Seite, die lassen nun eine Bombe platzen. Vers 31 heißt es, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Das muss eine ganz und gar bittere Erfahrung gewesen sein für Kaleb, dass seine Kollegen, mit der er nun diese 40 Tage im Land Kanaan unterwegs war, dass die ihm nun in den Rücken fielen. Aber das Wort dieser 10 wog tatsächlich mehr als das Wort von Kaleb. Und wisst ihr, dabei bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die 10 recht hatten. Ich glaube tatsächlich, das waren ja erfahrene Krieger. Ja? Und die haben das gecheckt und haben gesagt, also unsere Stärke, die Stärke der israelischen Armee reicht nicht hin gegen die Leute, die im Land Kanaan leben. Ja? Man muss ja auch bedenken, Israel, die Männer waren ja alle Sklaven bis vor kurzem, während die im Land Kanaan, die lebten in einem Land von Milch und Honig. Die hatten keinen Mangel an irgendetwas. Ja. Und ich glaube, dass diese Fürsten tatsächlich recht hatten, dass sie sagten, schaffen wir nicht. Was dazu kam, sind, was wir heute sagen würden, Fake News. Ja, denn ich habe nirgendwo etwas gelesen, dass die im Land Kanaan, und da hatten die auch in 40 Tagen keine Zeit, dass sie gesehen haben, wie sich die Bewohner gegenseitig aufgefressen haben. Das war einfach nur eine Übertreibung, eine maßlose Übertreibung, ja, wie wir das heute auch erleben. Und dass es Riesen gab, sehr wohl. Ich erinnere mich später an die Geschichte von David und Goliath. Aber trotzdem hat sich Kaleb nicht entmutigen lassen unter Josua. Da heißt es im Vers 6, ich lese vor: Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Und wie reagiert die Gemeinde? Und die ganze Gemeinde, also das ganze Volk Israel, sagten, dass man sich steinigen sollte. Alle Bemühungen von Josua und Kaleb, die Stimmung des Volkes umzudrehen, haben fehlgeschlagen. Die Stimmung kippte und das Volk brach in Panik aus. Kapitel 14, Vers 1 lesen wir: Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Also die waren hysterisch, könnte man fast sagen. Die Frage ist, warum das alles? Obwohl erfahrene Krieger auf der einen Seite, haben sie und das Volk an der alles entscheidenden Weggabelung die falsche Seite genommen. Statt an die Verheißungen ihres Gottes zu glauben und ihm zu gehorchen, sahen sie in ihrem Mangel an Vertrauen nur die Unmöglichkeiten und das, was unmittelbar vor ihnen stand. Und es ist geradezu logisch, dass Mutlosigkeit und Angst die Folgen waren. Kaleb, auch er war ein erfahrener Krieger, aber er sah die Realität, blieb aber nicht dabei, sondern stützte sich allein auf die Verheißungen Gottes. Er glaubte, er nahm ihn beim Wort und schaute sozusagen mit dem Herzen nach oben. Man könnte auch die Frage stellen und sagen, ja, wie kann man nur? Ja, geht's überhaupt noch? Das Volk Israel hat diese wundersamen Zeichen erlebt in Ägypten, wie Gott sie aus diesem Land herausgeholt hat. Der Durchzug trockenen Fußes durch das Rote Meer. Alles, was sie am Berg Sinai erlebt haben. Alles vergessen, anscheinend. Aber das ist nicht ein hausgemachtes israelitisches Problem, sondern das ist unsere menschliche Natur. Auch wir kennen Tendenzen der Vergesslichkeit, Tendenzen zum Unglauben. Deshalb ja auch der Aufruf im Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Zudem haben wir hier ein sehr gutes Beispiel, dass uns Wunder in der Nachfolge Jesu uns heute nicht weiterhelfen. Wie viele Wunder hat Jesus getan? Er heilte Kranke, weckte Tote auf, ging auf dem Wasser, speiste Tausende und. Und die Pharisäer haben ihm nicht geglaubt. Die Auseinandersetzungen, oder eine dieser Auseinandersetzungen, stehen in Johannes Kapitel 10. Sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. Wisst ihr, das Traurige daran ist, sie hätten glauben können, taten es aber nicht. Den Fehler musste Israel mit einem hohen Preis bezahlen. 70 nach Christus wurde Jerusalem unter dem Feldherrn oder General Titus zerstört und die Juden wurden für 2000 Jahre in alle Winde zerstreut. Nur ein Gedanke am Rand. Mir geht es mit der Evolution, ich bin kein Fachmann, ja. Naturwissenschaft bin ich nichts, ja. So gut wie nichts da. Aber wenn ich nur den Menschen sehe, dann muss ich sagen, Evolutionstheorie ist absolut unmöglich. Denn diese Zusammenhänge, jetzt mal insgesamt gesehen, im Makrokosmos und Mikrokosmos, die, wo eine das andere braucht, um zu funktionieren, ja, das würde bei Menschen niemals funktionieren, dass er lebend sich entwickelt zu dem, was er heute ist. Jeder Biologe, wenn er ehrlich ist, also jeder Naturwissenschaftler, möchte ich sogar sagen, aber auch jeder Biologe im Speziellen, der müsste, wenn er ehrlich ist, tatsächlich glauben, dass hinter dem allem ein Schöpfer steht. Und es kann nur funktionieren, genauso wie es in der Bibel steht, am Anfang in der Schöpfung, dass Gott zunächst den Menschen gemacht hat. Da war alles da, die Blutgefäße, die Nervenbahnen, die Augen, das Gehör, die Fähigkeit zu hören und, von A bis Z, von Kopf bis Fuß. Und am Schluss heißt es, und Gott blies in seine Nase den Odem des Lebens. Da hat er diese ganze, in Anführungszeichen, Apparatur angeworfen. Das funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählt habe, auf der Intensiv hatten wir einmal einen Mann, Mitte 40, der stark undichte Herzklappen hatte. Mitte 40. Und er war so schwach, dass er seine Beine nicht über den Bettrand brachte. Wir mussten ihn mehr oder weniger rausheben, insgesamt. Und die Herzklappen, da haben wir einen Doktor hier unter uns sitzen, einen Mediziner, wie groß? 2 Euro-Stück. Die beiden Herzklappen so groß wie 2 Euro-Stücke. Ja. So, und die sind Haut, dünne Haut, ja. Funktioniert nicht und der Mensch ist schon am Boden. Also, lassen wir es. Sie, die Biologen, hätten glauben können, wenn sie denn gewollt hätten oder wenn sie wollen. Aber sie wollen nicht, versteht ihr? Und da nützen Wunder nichts, da nützt nichts, ja, weil es am Willen liegt. Ja. Und auch das hat natürlich seine Konsequenz. Das müssen wir ich komme jetzt wieder zurück zum Volk Israel natürlich, und Konsequenzen hatte es für die 10 Fürsten und auch für das Volk Israel, dass sie einfach nicht glaubten. Kapitel 14, Vers 2 heißt es, und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde und sagten, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in der Wüste gestorben? Da dachte ich, jetzt habe ich das schon so oft gelesen. Ist eigentlich interessant, ja. Das ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, in meinem ganzen jahrzehntelangen Bibellesen, dass Gott offensichtlich nicht nur Gebete seiner Kinder erhört, seines Volkes, sondern auch ungläubige Wünsche. Denn das Volk Israel hat darum gedacht oder darum gebeten sozusagen oder den Wunsch geäußert, wären wir doch in der Wüste gestorben, als dass wir uns jetzt hier in dieses Gemetzel begeben nach Kanaan. Und genau das, was sie sich gewünscht haben, das bekamen sie. Das ist die Tragik dieser Geschichte. Da heißt es, Kapitel 14, Vers 29, wird Gott zitiert, in dieser Wüste sollen eure Leichen fallen. Ja, alle Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemordet habt. Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ich euch wohnen zu lassen, meine Hand zum Schwur erhoben habe, außer Kaleb und Josua. Und die Männer, also es waren diese 10 Fürsten, die Mose ausgesandt hatte, das Land auszukundschaften, und die zurückkehrten und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitete, indem sie ein böses Gerede über das Land aufbrachten, diese Männer, die ein böses Gerede über das Land aufbrachten, starben durch eine Plage vor dem Herrn. Die wurden kurze Zeit danach getötet von Gott. Und das gesamte Volk Israel ab 20 Jahren aufwärts, die mussten alle sterben. 40 Tage als Kundschafter unterwegs, 40 Jahre in der Wüste. Und gerade diese 10 Männer, ja, die als Speer in Feindesland 40 Tage schadlos überstanden hatten, die verloren nun ihr Leben wegen etwas, das hätte ganz und gar nicht sein müssen. Welch eine fatale Dummheit. Aber nicht nur sie, eben das ganze Volk. Und alles begann mit dem Wörtchen allerdings. Jetzt müssen wir in der Vergangenheit einen Sprung in die Zukunft machen, und zwar 40 Jahre später. Mose war gestorben. Josua hatte die Leitung des Volkes Israel übernommen, war also sein Nachfolger. Und im Josua Kapitel 14, Vers 7, da kommt Kaleb zu Josua und sagt Folgendes. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so meine Kraft jetzt. Zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Was für ein Mann. Ich habe gestern ein bisschen praktisch gearbeitet und habe heute Morgen gedacht, ich glaube, ich bin 95, ja. Dabei bin ich 10 Jahre älter aktuell als der Kaleb, ja. Und das alles ohne Superfood übrigens, ja. Und Müsli. Und es ist die entscheidende Frage am Schluss, warum? Warum? Was, wir sind immer noch nicht auf dem Grund dieser Geschichte angekommen. Warum? Und da müssen wir noch einmal zurückblättern zum 4. Mose, Kapitel 14, im Vers 24, da sagt Gott folgende Worte. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Weil ein anderer Geist in ihm war. Und hier möchte ich mal in Erinnerung rufen, die letzten beiden Predigten, die handelten ja vom Heiligen Geist. Die erste Predigt, da ging es darum, wer er ist. Und die zweite Predigt, sein Dienst in der Welt und sein Dienst in der Gemeinde. Und ich sagte damals bei der ersten Predigt, dass alle Wiedergeborenen der Kirchengeschichte, also des Neuen Testaments, dass die bei der Wiedergeburt getauft werden mit dem Heiligen Geist. Steht im 1. Korinther Kapitel 12. Aber im Alten Testament war das anders. Da kam in den allermeisten Fällen der Heilige Geist über eine Person für eine ganz bestimmte Aufgabe. Und ich führte damals meines Wissens diesen Samson an, der eigentlich unscheinbar war, das war kein Riese. Aber wenn immer Gott ihm einen Auftrag gegeben hat oder wenn immer er im Einsatz war sozusagen, dann hat er unglaubliche Kräfte. Und da heißt es jedes Mal, dass der Heilige Geist über ihn kam. Aber es gab auch Ausnahmen. Ich sprach damals kurz von David, der bei seiner Salbung zum König den Heiligen Geist bekam und der war auch fortan in ihm. Und wir sehen das auch hier bei Kaleb. Der Heilige Geist war in Kaleb. Der kam nicht bei dieser Entscheidungsfindung, da kam er nicht auf Kaleb, sondern der war bereits in ihm. Welcher Geist? Das habe ich schon beantwortet. So viele Geistmöglichkeiten gibt es nicht. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12 heißt es, wir aber, das ist jetzt das Neue Testament, wir Gläubigen, an Christus Glaubenden, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, das ist der eine, sondern den Geist aus Gott, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist war also in Kaleb. Und deshalb hat er auch die richtige Entscheidung getroffen. Und wir, wie geadelt sind wir eigentlich als Wiedergeborene, dass wir den Heiligen Geist auch haben. Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Zusagen Gottes und ob wir glauben oder nicht, das liegt nun an uns und wie viel wir glauben. Ja. Die Fürsten hörten auf den Geist der Welt und Kaleb und Josua auf den Heiligen Geist. In der Geschichte standen sich also Unglaube und Glaube gegenüber. Eine der allergrößten Katastrophen des Volkes Israel hätte verhindert werden können, wenn sie auf Gott vertraut und seinen Verheißungen geglaubt hätten, statt sich vor den Umständen zu fürchten und sich entmutigen zu lassen. Die Frage ist jetzt an uns, wie entscheiden wir uns, wenn es darum geht, in einer wichtigen Situation unseres Lebens nun das Richtige zu treffen. Das ist einige Wochen her, da habe ich diesen Film Spider-Man 3 angeguckt. Verrückter Streifen, ja. Aber trotzdem, so als Christ dachte ich, naja, gut, der Kampf gut gegen böse, das kommt hier sehr deutlich. Aber hängen geblieben bin ich eigentlich an dem Schlusssatz von Spider-Man. Ich will euch die Vorgeschichte dazu ersparen. Er sagte, wir haben immer die Wahl, das Richtige zu tun. Und ich möchte dieses Zitat etwas erweitern. Wir haben als Christen immer die Wahl, das Richtige zu tun. Nehmen wir uns deshalb Kaleb zum Vorbild und entscheiden, wenn es nötig ist, richtig. Amen.